Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts des Pottwarts mit Markus Weck. Und ich würde sagen, Bruno übernimmt gleich mal und wir kommen zu einem ganz wichtigen Spiel. Bruno.
Ja, und jetzt kommen wir zu einem Ereignis, nämlich dem, dein Einsatz auf dem Feld bei den Profis. Da gab es leider nur ein Spiel, oder?
Da gab es leider nur ein Spiel, ja. Also wenn man so dann in diesem Stadion aufläuft, wenn man vor 18.000 Leuten in etwa, müssen es gewesen sein, in Aachen gespielt.
Das war ein Pokalspiel, müssen wir dazu sagen,
genau,
im Oktober.
Abendspiel unter Flutlicht, so, das ist schon ja eine sagenhafte Atmosphäre, auch wenn es ja ein kleineres Stadion im Verhältnis ist, aber da war mächtig Alarm und ja, das ist so wie so ein Adrenalinkick oder ist einfach wie so eine Droge, will ich jetzt mal sagen. Man will dann, glaube ich, das nächste Spiel auch machen gerne.
Ja, klar. Warum das dann nicht zugekommen ist, da kommen wir gleich zu. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück, nämlich zur Anreise in den Tivoli. Da ganz normal, Mannschaftsbus, du als junger Spieler kommst da rein und wo setzt du dich dann hin?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ja, also ich bin in den Bus eingestiegen, so wie man es dann halt macht, und bin erstmal nach hinten durchgegangen, habe nach einem freien Platz gesucht. Aber hinten sitzen dann so ja an so Vierertischen, wo dann auch öfter mal Karten gespielt wird, so die arrivierten Spieler, die einen dann gleich quasi wieder wegschicken. Dann geht man wieder nach vorne, sieht, da ist irgendwie auch nicht so richtig was frei, beziehungsweise waren, glaube ich, dann immer, dass jeder Spieler so eine zwei Plätze quasi für sich hatte, aber keiner hat einen so auf seinen zweiten Platz gelassen, bis dann eben Robert Enke kam und sagte, Mensch, hier, komm, setz dich neben mich. Und das war für mich natürlich so ein Weltspieler, Barcelona gespielt, der dann einfach zu mir so aus der siebten Liga sagt, ja, komm, setz dich neben mich. Das hat dann schon was auf jeden Fall. Und man merkt auch dann, ja, wie so ein Mensch dann halt wie Robert tickt.
Ja, das ist eine schöne Geschichte, wie ich finde. Also ich kannte die vorher tatsächlich schon, ich wollte sie von dir nochmal hören.
Über was habt ihr geredet? Über Hunde, über Fußball?
Ja, ich glaube, wir haben gar nicht so viel geredet, weil wenn man dann so als, also das ist zumindest so meine Persönlichkeit, also ich bin dann doch eher zurückhaltender, wenn man neben so einem Star dann irgendwie sitzt. Also wir haben schon mal so ein paar Sätze schon gewechselt, aber ja, im Endeffekt, ich saß auf der Seite der, also auf der Außenseite, habe dann, glaube ich, mehr aus dem Fenster geguckt und ja.
Und dann doch schon ein bisschen schüchtern, ne? Wenn man mit so einem Star da irgendwie in einer Reihe sitzt, genau. Du, ihr seid dann zum Tivoli gefahren, du warst in der Startelf tatsächlich, durftest also beginnen und dann kamen deine 56 Minuten. Wie hast du die in Erinnerung?
Ja, es ging eigentlich schon los im Hotel, also Mittagessen, da gab es dann die Nachricht, ja Mensch Markus, das war glaube ich auch Robert Enke, der seinerzeit ja auch Kapitän war, bin ich der Meinung, der dann sagte, Mensch, nach dem Mittagessen bitte nochmal aufs Trainerzimmer, wo man dann erstmal guckt, ja wo ist denn überhaupt das Trainerzimmer, aber ich habe es dann gefunden und da sagte Ewald Lien, oder vielleicht nochmal zurück, wir sind seinerzeit nach Aachen mit einmal mehr gefahren, also das heißt, wir hatten den Kader voll plus einen Spieler, weil zwei, drei Spieler so ein bisschen angeschlagen waren und der Trainer wusste halt nicht, wer am Ende spielen kann und einsatzfähig ist, und als ich dann da mittags aufs Zimmer gerufen wurde, war für mich eigentlich klar, es kann jetzt entweder nur sein, er streicht mich aus dem Kader oder er sagt, okay, ich spiele tatsächlich von Anfang an. Und ja, dann bin ich da hingekommen, dann war relativ schnell klar, ich darf von Anfang an spielen, und er hatte mich dann auch gefragt, wie es dann aussieht, ob ich mir zutraue, Ecken, Standards und so weiter zu schießen, habe ich natürlich brav ja gesagt, und dann ging es Richtung Tivoli, auch wieder Busfahrt dahin, man hat so die ganzen Menschen in der Abenddämmerung zum Stadion strömen sehen, und da habe ich mich eigentlich schon gefragt, wie ist denn das eigentlich? Warum sitzt du jetzt hier im Bus? Weil sonst ist man ja selber der gewesen, der ins Stadion in Hannover gegangen ist. Ja. Und also war schon so ein bisschen verkehrte Welt. Und dann ging es ins Stadion rein. Vorm Spiel geht man dann ja auf den Platz, begeht den Platz, guckt nochmal so ein bisschen ja, sich die Rasenverhältnisse an oder schnuppert schon mal so ein bisschen so die Atmosphäre auf. Zuschauer waren aber zu der Zeit noch gar nicht da. Und ich weiß noch, ein Spieler hat mich dann zur Seite genommen und hat mich auch so ein bisschen versucht zu motivieren. Ich brauche nicht nervös sein, soll einfach meinen Stiefel spielen. Komischerweise war das genau der Spieler, der mich eine Woche später im Training dann doch ziemlich radikal umgesetzt hat, weil er merkte, Mensch, so langsam werde ich auch zur Konkurrenz. Mhm. Also man erlebt da schon dann gewisse Dinge. Aber das Spiel selber, ja, Wir waren eigentlich relativ schlecht, würde ich mal sagen, in Summe. Aachen hat mächtig Druck gemacht, hatte, glaube ich, Pfostenschüsse, diverse Chancen. Wenn Robert Enke nicht so gut gehalten hätte, wären wir, glaube ich, da ziemlich landunter gewesen. Haben dann glücklicherweise 2-1 gewonnen durch 2 Tore von Thomas Bredaric. Eins noch so mit der Hand über die Linie gedrückt, was dann zum Glück zählte. Da gab es ja noch keinen Videobeweis. Und von daher sind wir dann, ja, doch freudestrahlend nach Hause gefahren. Mhm. Und wobei, für mich war es einfach ein Riesenerlebnis.
Genau, du bist ausgewechselt worden in der 56. Minute. Für dich kam Schafter Jankow in die Mannschaft.
Genau.
Genau, du trugst die Rückennummer.
42.
Die 42, genau. Was ist die 42, Uwe? Die Lösung. Die
Antwort auf alles.
Ne? Richtig, die Lösung aller Probleme. Das dachte Markus wahrscheinlich in diesem Augenblick auch. Aber es ging dann aus welchen Gründen auch immer nicht weiter. Es gab nämlich einen Trainerwechsel.
Genau, der rückwirkend betrachtet wahrscheinlich ein paar Wochen zu früh kam tatsächlich. Also nach dem Spiel war es schon so, da ist relativ viel passiert, auf einen eingeprasselt. Ich will gar nicht sagen im negativen Sinne, sondern ja, man hat das ja irgendwie positiv auch aufgenommen, aber so die Telefone nach dem Spiel, mein Handy, ich weiß nicht, wo alle Leute so mein Handy, meine Handynummer her hatten, stand halt nicht still, ob es nun Journalisten waren, die Gesprächsbedarf hatten oder ja, Berater. Ich hatte seinerzeit keinen Berater, also oder zu dem Zeitpunkt halt noch kein Berater. Und naja, das nahm dann alles so ein Stück weit seinen Lauf. Es gab Vertragsgespräche. Ich hatte ja nun einen Amateurvertrag und einige Spieler, Johannes Dittweit, Henrik Hane, die hatten ja so Jung-Profi-Verträge. Und so einen sollte ich auch bekommen. Liefen auch schon Vorgespräche mit Ilja Kenzig, seinerzeit Manager, und Carsten Linke, der ja heute auch noch doch das ein oder andere Wort zu sagen hat. Und ja, es war eigentlich schon relativ weit fortgeschritten. Es sollte den Entwurf geben. Ja, und leider ist dann aber, glaube 2 Wochen später, es war noch das Bundesligaspiel in Bielefeld, da saß ich ja auch auf der Bank, war im Kader. Ja, und nachdem, ich glaube, es war ein Mainz-Spiel, ne? Wenn ich richtig erinnere, kann sein, ist jedenfalls, weil wir ja um Abstieg quasi Nicht-Abstieg gekämpft haben, ist dann unser Trainer ja leider entlassen worden und Peter Neururer kam.
Ich wollte gerade fragen, wer kam denn? Aber ja. wir wissen es alle, es kam
der Trainer, Peter Neururer, ja. Keine Touristen wollte, genau. Ja, und dann waren auf einmal die Gespräche dahin und alles ruhte und
Das heißt, zu diesem Vertragsabschluss ist es nie gekommen?
Ist es nie gekommen, genau.
Was du gesagt hast mit den Touristen, das bezieht sich darauf, dass es dann ein Trainingslager gab in Spanien und nicht alle mit sollten.
Genau.
So war es dann wohl. Und Peter Neururer hat ausgewählt und hat dich nicht ausgewählt. Genau, was ist das für ein Schlag in die Magengrube dann?
Ja, das ist schon ein harter Schlag, weil also jetzt gar nicht speziell auf das Trainingslager nur abgestellt, sondern es war einfach so, wir haben, glaube ich, weiß nicht, 1-2 Wochen noch unter Peter Neururer trainieren dürfen. Wir waren ja seinerzeit, ich würde sagen, 4 jüngere Spieler aus dem Amateurbereich, die, glaube ich, über 3 Monate dann bei den Profis schon dabei waren. Und es war dann eigentlich ohne Begründung von jetzt auf gleich, ab morgen ihr 4 wieder in der Amateurmannschaft. Und das ist natürlich schon hart. Aus Trainingslager jetzt nochmal abgestellt, war schon so, dass in den Vertragsgesprächen quasi das auch Inhalt war, dann im Wintertrainingslager mit dabei zu sein, dann eine komplette Vorbereitung mitzumachen und dann mal gucken, wohin die Reise geht. Ja, zu dem Ganzen kam es dann leider halt nicht mehr, weil wir dann einfach ja degradiert wurden und dann eben diese Aussage zu lesen war, naja, was soll er groß mit Touristen? Er hat dann eben auf gestandene Spieler gesetzt, klar, kann man ein Stück weit verstehen.
Das ist der Klassiker im Abschiedskampf, dass du versuchst mit etwas älteren, erfahrenen Spielern die Spiele zu machen.
Ja, aber man muss es natürlich nicht, man kann es, aber ja.
Wenn du heute irgendwie Neururer im Fernsehen siehst, als Kommentator, als Interviewpartner, irgendwie sowas, kommt dann noch irgendwie sowas, wallt da noch was in dir oder abgehakt? Oder hast du da noch irgendwie eine Emotion?
Naja, eine Emotion. Ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte keine Emotion, dann würde das wirklich nicht stimmen. Also ein bisschen schon, natürlich, klar. Aber letztlich, ja, war das seine Entscheidung. Ne? Ist ja auch sein gutes Recht als Trainer, das zu entscheiden. Ich hätte mir natürlich eine andere Entscheidung erhofft, gerade wir kommen ja, glaube ich, gleich noch dann dazu, wie es dann halt für mich persönlich weiterging, ja. Mit unglücklichen Umständen dann auch irgendwo. Ja, also ich sag mal, Peter Neururer hat sich dann ja auch nicht allzu lange bei 96 gehalten. Man hat dann ja auch schon ein paar Stimmen noch so aus dem Mannschaftsgefüge wahrgenommen, muss ich sagen. Und aber es ist schon erstaunlich, dass ich, ja, ohne jetzt nachtreten zu wollen, aber gewisse Personen halt wirklich lange in diesem Business einfach halten. Wobei mittlerweile ist, glaube ich, auch schon so, dass ja umso älter die Trainer werden, also die Fußballer werden ja gefühlt auch immer jünger, so die Generationen, die dazwischen liegen, umso schwieriger wird es denke ich auch. Da müssen schon ganz außergewöhnliche Trainer, glaube ich, sein, die dann noch so den Draht finden, aber
ja, so der Draht der alten Trainer zu den jungen Spielern. Genau, zu der,
ja.
Ja.
Wie ging es für dich dann bei den Amateuren weiter?
Ja, ich bin dann nicht mit nach Spanien gefahren und wir hatten dann, ich glaube, Ende Januar irgendwo das erste Testspiel, nachdem wir den Trainingsbetrieb dann in der Wintervorbereitung aufgenommen hatten. War auf Kunstrasen und ja, ich glaube, es war schon die Nachspielzeit. Es kommt eine Flanke in den Strafraum, ich springe zum Kopfball hoch und bei der Landung trete ich mir mein rechtes Sprunggelenk durch. Also ich hatte dann einen Trümmerbruch in der rechten Ferse, bin dann ja mit so einem Stiefel ja quasi zur Ruhestellung, weiß gar nicht, glaube ein halbes Jahr rumgelaufen. Also es ist eine längere Verletzung dann eben auch. Dann war ich irgendwann wieder fit, habe das Training wieder aufgenommen und ich weiß nicht, war eine Woche dabei oder so. Dann wurde ich im Training umgetreten, hatte eine Kapselverletzung, war wieder raus. Und so, ja,
zog sich das. Also da kommt dann tatsächlich einmal Pech zu nochmal Pech und nochmal Pech.
Genau.
Also erst der Trainerwechsel, dann zwei Verletzungen.
Genau.
Das war es letztendlich auch, was dich dann ausgebremst hat in deiner Profikarriere, oder?
Würde ich schon so sehen, ja. Also ich hatte ja, als ich, das hat man glaube ich jetzt so konkret noch gar nicht gesagt, als ich mein Studium unterbrochen habe, um diesem Ziel Profifußball irgendwo hinterher zu laufen. Also für mich war seinerzeit klar, ich gebe mir 2 Jahre Zeit, weil ich wusste, wie schnell man ja auch durch Verletzungen oder sonstiges aus der Jugendzeit heraus quasi genötigt ist, kein Fußball mehr spielen zu können. Und von daher war klar, 2 Jahre, das ist jetzt irgendwie mein Zeitfenster. Entweder schaffe ich den Durchbruch oder ich muss mich um ja einen normalen, vernünftigen Job kümmern, weil Fußball kann man ja auch nicht unbegrenzt spielen. Und ja, von daher, irgendwann waren halt diese 2 Jahre abgelaufen, der Durchbruch leider nicht erfolgt. Das war eine wirklich ja harte Entscheidung. Also vom Herzen heraus hätte man natürlich gerne nochmal weitergespielt. Ich glaube, es wäre auch irgendwo möglich gewesen, dritte Liga, vielleicht auch zweite Liga irgendwo unterzukommen. Ja, aber habe dann letztlich gesagt, nee, jetzt das war's und ich spiele jetzt Fußball nur noch hobbymäßig mit meinen Freunden wieder in Pattensen und ja, konzentriere mich dann auf meine normale berufliche Laufbahn.
Hast du dieser Entscheidung noch nachgetrauert? Ich meine, es gab ja auch keine Chance. Es war ja nicht, ich könnte, aber ich will nicht, sondern das hatte ja mit den Verletzungen und so weiter zu tun. Oder war das für dich in dem Moment abgehakt, wo du gesagt hast, okay, die Entscheidung ist jetzt gefallen, jetzt gucke ich nach vorne und gucke, wie es da weitergeht? Oder hast du dir öfter nochmal gesagt, Mensch, schade eigentlich?
Ja, ist schon schade, ne? Also ich meine, man hat sein ganzes Leben eigentlich irgendwo mit Fußball verbracht und hatte schon in relativ jungen Jahren das Ziel, Profifußballer zu werden und wurde dann einmal quasi mit einem Knüppel zwischen die Beine zurückgeworfen, hat es dann geschafft, da wieder hinzukommen, hat es dann tatsächlich ja zu einem Spiel gebracht. Da bin ich auch irgendwie stolz, zumindest mir das beweisen zu können, da irgendwie mitspielen zu können auf dem Niveau damals. Und ja, so mit gemischten Gefühlen. Ne? Man sieht ja auch andere Spieler, die dann über Umwege es doch zurück in die erste Liga geschafft haben. Andererseits, ja, muss man sagen, ich hatte so viele Verletzungen in Summe. Vielleicht war der Körper auch einfach nicht in der Lage, auf diesem hohen Niveau irgendwo diese Belastung ja, zu verkraften. Kann man ja auch zu der Erkenntnis kommen, durchaus. Und von daher denke ich, ist alles gut, so wie es gelaufen ist. Ich bin auch sehr froh, in der Sparkassenfamilie gut aufgenommen worden zu sein. Habe da, glaube ich, bislang auch meinen Weg mit ja, Studium, dualem Studium, Sparkassenbetriebswirt. Habe jetzt noch so ein ja, quasi berufsbegleitendes Bachelorstudium gemacht an der Sparkassenhochschule in Bonn. Und bin da jetzt so meinen Weg bislang gegangen und bin da eigentlich auch sehr glücklich drüber, wie es alles gelaufen ist.
Welches Verhältnis hast du denn heute zum Fußball?
Ja, immer noch ein sehr gutes, würde ich mal sagen. Aber man merkt jetzt aufgrund ja, familiärer Dinge, Vater geworden vor 1,5 Jahren, sind jetzt vor kurzem umgezogen. Und ja, da sind halt diverse andere Dinge auch zu tun und haben eine ganz andere Priorität zusammen mit meiner Frau. Und da ist man halt sehr dankbar, dass man das jetzt genießen darf. Man guckt so gut es geht Fußball, aber man merkt halt schon, dass man, ja, man würde gerne öfter gucken und es funktioniert zeitlich halt leider nicht immer.
Da wir beim Gucken sind, wie guckst du denn auf die Karriere von deinem Kumpel, von Per Mertesacker? Weil die ging ja dann steil weiter. So hätte deine Karriere oder ähnlich auch verlaufen können. Wie begleitet man sowas?
Ja, es ist sensationell. Also ich freue mich total für ihn, dass er diesen Weg gemacht hat. Und auch jetzt gerade nach seiner ja, ersten Fußballerkarriere, ja jetzt eben auch quasi im Nachwuchsbereich da in leitender Funktion oder wenn ich ihn im Fernsehen sehe, ja, beim ZDF, dann freut mich das einfach. Ich hatte ja auch zwischendurch immer noch mal Gelegenheit, ihn in Pattensinn zu sehen oder ja, dass wir mal telefonieren oder, also man merkt einfach, dass trotzdem aufgrund, also trotz dieser ganzen, ja, Erfolge immer auf dem Boden geblieben und von daher ist es nicht so, dass man sagt, oh Mensch, dem gönnt man das nicht, sondern man kennt seine Persönlichkeit und von daher ist es gerade so, dass man es ihm gönnt und
okay, sich drüber freut. Aber und ertappt man sich nicht manchmal dennoch bei dem Gedanken so, da könnte ich jetzt auch stehen, also ich hätte auch Weltmeister werden können, wenn es Peter Neururer nicht gäbe?
Nee, tatsächlich nicht, also nee, eigentlich nicht. Also ich kenne ja, wie mein Weg gelaufen ist und man sagt sich vielleicht, klar, hätte ich nicht nach 2 Jahren schon abgebrochen, in Anführungsstrichen, und mich jetzt auf meine zweite Laufbahn konzentriert, dann würde man, ja, weiß nicht, wenn der Körper mitgespielt hätte, hätte man es vielleicht irgendwie doch geschafft, über kurz oder lang, zweite oder erste Liga, aber das Risiko war mir halt da, seinerzeit auch einfach zu groß, ne? Und von daher, nee, ich bin da eigentlich mit mir im Reinen, diesen Weg jetzt so gemacht zu haben.
Okay.
Und nee, ist alles gut.
Habt ihr denn Kontakt gelegentlich?
Gelegentlich, ne?
Ja.
Also ja, vielleicht einmal im Jahr, alle 2 Jahre. Wenn manchmal, jetzt bin ich aus dem Pattensa-Raum weggezogen. Mhm. Von daher natürlich auch nicht mehr beim TSV so wirklich präsent, wenn Perda mal da ist oder so, dass man sich da sieht. Aber nee, also ich habe noch seine Handynummer ab und an, gelegentlich ja, aber es ist natürlich ja aufgrund der Umstände einfach deutlich weniger leider geworden. Ja.
Was hat er denn zu deinem Verlauf gesagt? Also die Wege haben sich ja irgendwann getrennt. Habt ihr mal darüber gesprochen, wie es bei dir gelaufen ist? Hat er gesagt, alles richtig gemacht, du konntest nichts dran ändern? Wie?
Nee, wir haben rückblickend da tatsächlich nicht so drüber gesprochen, aber er hat es ja auch mitbekommen, ne? Also dass ich dann doch mit relativ vielen Verletzungen ja leider zu kämpfen hatte. Ja, aber so ist es halt, ne?
Was würdest du denn jungen Spielern heute raten, es so zu machen, wie du es gemacht hast, nämlich sich dann irgendwann, wenn sich der Weg nicht weiter fortführen lässt im Profifußball, dann tatsächlich ganz klar auch für eine berufliche Karriere außerhalb dieses des Fußballs zu entscheiden? Oder nochmal, doch vielleicht nochmal einen Anlauf nehmen und vielleicht ja auch diese Tour, die du vorhin beschrieben hast, vielleicht über eine dritte Liga oder zweite Liga zurück in die erste. Was würdest du jungen Spielern heute raten?
Ja, also ich würde ihnen, glaube ich, schon eher meinen Weg empfehlen tatsächlich. Ich hatte ja gerade gesagt, irgendwo bin ich mit mir im Reinen, das so gemacht zu haben. Schade wäre es halt, wenn man irgendwo die schulische Laufbahn oder auch quasi das Thema Berufsausbildung so, ja, irgendwo komplett verliert oder vergisst und alles nur auf das Thema Fußball setzt. Man hat ja doch im Fußballbereich auch ja ganz unterschiedliche Spielertypen und ja, ich finde es immer schade, wenn sich dann manche so ein bisschen verrennen vielleicht, die nur auf Fußball setzen, da aber eigentlich nicht vorankommen und dann irgendwie noch ein Jahr Amateure und ja, dann vielleicht irgendwo ein Stück weit nach der, in Anführungsstrichen, Fußballlaufbahn dann aufgefangen werden, dann bei unterklassigen Vereinen spielen, da vielleicht die Möglichkeit haben, über einen Sponsor dann irgendwie eine Ausbildung bei irgendeinem Beruf zu machen. Ja, ist auch gut, kann man machen, aber ich würde dann, glaube ich, doch eher einen anderen Weg empfehlen.
Gut, du hast deinen Weg gemacht. Ein Mitspieler von dir, mit dem du 2005 auch zusammengespielt hast, der spielt heute noch tatsächlich. Das ist Jiří Steiner. Also zumindest nach dem, was wir wissen, ist er 46-jährig, immer noch in Tschechien aktiv und narrt seine Gegner und seine Mitspieler natürlich auch.
Hat immer noch keine Haare.
Aber
ja, Jiří ist ein Zauberer, ne?
Ja, damals gewesen. Wie hast du ihn zum Beispiel empfunden, ganz konkret, so als Mitspieler, als Mensch? Oder redet er auch dann beim Training nicht?
Naja, er redet dann auch beim Training nicht, glaube ich. So habe ich ihn zumindest in Erinnerung. Also wenn ich jetzt so an die Kabine denke, wobei man sagen muss, wir jungen Spieler, die dann von den Amateuren kamen, die saßen ja erstmal gar nicht mit in der normalen Mannschaftskabine, sondern es gab so einen separaten Raum, da standen Getränkekisten, also war eher so ein Abstellraum. Und da war aber auch eine Bank und da saßen wir Jüngeren dann. Also es hat doch eine Zeit gedauert, bis wir dann auch mal uns in der normalen Kabine mit umziehen durften. Aber ja, Jiří habe ich eigentlich sehr ruhig in sich gekehrt, hat nicht, glaube ich, nicht so viel gesprochen. Da haben dann doch andere Mitspieler eher den Ton angegeben oder waren dann für gewisse Scharmütze dann eher die richtigen, ja.
Okay. Mich würde ehrlicherweise noch interessieren, wer hat dich damals umgegrätscht im Training? Wer war das?
Ja, das war ein Spieler, der auch länger noch bei 96 war, würde ich mal sagen, aber den Namen habe ich vergessen.
Ach so.
Na gut, ich würde sagen, wir laden dich nochmal ein, vielleicht fällt dir der Name ja wieder ein.
Und dann könnte sein, ja, könnte
dann
sein.
Haben wir gutes Material für einen zweiten Pottwart mit dir.
Genau.
Markus, vielen Dank für diese Einblicke, die du uns gewährt hast, ja, in so eine Karriere, die anders verläuft, als man sich erträumt. Ich glaube, man muss immer wieder auch sehen, du bist da kein Einzelfall. Es sind ja sehr viele Spieler, die, wo irgendwann dann, aus welchen Gründen auch immer, meist durch Verletzung dann Schluss ist. Und schön, dass du, ich sag mal, auch denen Hoffnung machst, indem du einfach sagst, es gibt noch einen anderen Weg. Man muss nicht im Fußball glücklich werden, sondern man kann sich auch andere Glücksmomente bescheren.
Ja. Und danke, dass es geklappt hat hier, dass wir es geschafft haben.
Ja.
Hat sich sehr gelohnt.
Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Hat eine Menge Spaß gemacht und ja, ich komme gerne wieder.
Ja, wie gesagt, wenn dir der Name dieses Spielers mit der Grätsche einfällt.
Ja, ich denke nochmal drüber nach, vielleicht.
Alles klar. Danke dir, Markus. Ja. Und danke fürs Zuhören.
Genau. Ne? Und wir hören uns beim nächsten Mal.
So sieht's aus.
Bis dahin.
Mach's gut.
Mach's gut. Tschüss.
Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.